Das Textwort heute ist uns gegeben aus Johannes 6, und zwar da die Verse 30 bis 35. Und da sticht natürlich der Vers 35 heraus, das wir kennen, das erste der Ich-Bin-Worte, so wie wir sie auch nennen, von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Die Verse davor werde ich gleich noch in der Predigt zitieren. Und dann aber nicht aus der Elberfelder Übersetzung, sondern zitiere ich aus Neues Leben die Bibel. Ja, so ist das. Essen und Trinken. Und das war auch damals im Johannesevangelium wichtig. Essen und Trinken. Und da möchte ich so ein bisschen uns in die Geschichte mit hineinlesen. Nicht in diesen Versen so stehen bleiben. Ich finde so Textworte, die vorgegeben sind oder die ausgesucht sind, sind so ein bisschen immer aus der Situation herausgerissen. Es war da nämlich so, dass Jesus unterwegs war. Jesus und sein Gefolge, die Jünger, der geweihte Jüngerkreis, die Frauen, die waren unterwegs und sind in Galiläa angekommen. Und zwar am See Genezareth. Johannes nennt es auch See Tiberias, aber Tiberias war zu der Zeit noch eine sehr junge Stadt. So sagen wir mal der See Genezareth. Und sie waren im Bergland drumherum, wer das kennt. Meine Frau und ich waren 2017 in Israel und waren auch am See Genezareth in einer christlichen Reisegruppe und konnten das so sehen. Das ist wirklich so der See und da hat man die Berge und da geht es wirklich direkt bergauf. Und da kann man sich auch schon vorstellen, wir haben es auch erlebt, als es dann regnete und windig wurde, dass dieser See in der Tat sehr aufgewühlt sein kann. Und ich denke, wir haben nicht mal das Maximum erlebt. Und da waren sie unterwegs und viele Menschen, die von Jesus begeistert waren, folgten ihnen. Jesus predigte, Jesus sprach zu ihnen, Jesus lehrte sie. Und dann kam es dann so, dass diese Menschen, die unterwegs waren, das waren sehr viele Menschen, Männer mit ihren Frauen und ihren Kindern, so wie es auch berichtet, dass sie dort da waren und Jesus merkte, es wird spät. Und Jesus merkt auch, die Leute müssen versorgt werden. Die haben sich auf den Weg gemacht und die haben nichts mitgenommen. Was nun? Geistig sind sie gerade jetzt versorgt worden und jetzt muss was für den Magen her, würden wir sagen. Das muss doch jetzt irgendwie geschehen. Und plötzlich stehen sie vor einem Dilemma. Sie prüfen nämlich ihre Möglichkeiten, so wie wir das ja auch machen würden. Wir würden gucken, was kann ich denn jetzt machen? Habe ich Geld dabei? Habe ich meine Scheckkarte dabei? Kenne ich vielleicht jemanden, der mir helfen kann vor Ort? Aber das war nicht so. Sie waren weit draußen. Es war niemand, sie hatten wenig Geld im Beutel, möchte ich sagen. Es gab auch kein Geschäft oder eine Möglichkeit in der Nähe, um, wenn man Geld gehabt hätte, viel Geld, etwas einzukaufen. Und die Bibel bezeugt uns, es waren 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Da können wir uns vorstellen, dass ein wenig Essen nicht gereicht hätte. Da muss eine richtige organisierte Versorgung her. Was tun? Alle schauen auf Jesus. Und da ist dann dieser Junge, von dem berichtet wird, ein Knabe, so steht es in der Schrift. Der hatte die Aufgabe gehabt, wohl anscheinend was zu transportieren in einem Korb oder in einem Beutel. Ich weiß nicht, das ist nicht aufgeschrieben. Und er hatte was zu essen dabei. 5 Brote und 2 Fische für 5000 und mehr Menschen. Und Jesus, wir kennen die Geschichte natürlich zu gut alle, die Speisung der 5000 ist das natürlich, hat eine Lösung parat. Und zwar möchte ich sagen, eine unmögliche Lösung parat. Es ist ein Wunder natürlich, was dort geschieht. Aber ich finde, es ist wichtig für uns darauf zu schauen, wie er das macht. Wie er das macht, genau hingeschaut. Er verfällt nicht in wilde Hektik, dass es jetzt verteilt wird oder kriegt Panik, weil es vielleicht doch zu wenig ist, sondern er lässt die Leute und sich und seine Jünger erstmal zur Ruhe kommen. Er sagt, setzt euch erstmal alle hin. Und das ging dort sehr gut. Die Bibel berichtet uns, dass dort nicht nur Steppe war, sondern dort auch an dieser Stelle viel Gras war. Also konnte man sich schon mal bequem ins Gras setzen. Zur Ruhe kommen. Der erste Punkt. Dann dankt Jesus. Jesus dankt seinem Vater für das Brot. Er hat also diese Brote und die 2 Fische, so stelle ich mir das vor sich, oder hat er ein Brot in die Hand genommen und dankt seinem Vater erstmal für das Wenige, was da ist. Und erst als sie zur Ruhe gekommen sind und erst als er gedankt hatte, dann hat er, wahrscheinlich nicht alleine, er und seine Jünger, das Brot ausgeteilt. Und das Wunder kennen wir, er teilt aus und sie teilen aus und sie teilen aus und jeder bekam so viel er wollte, sagt die Schrift, und jeder bekam, dass er satt wurde. Und es blieb sogar noch was übrig Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass aufgesammelt werden musste. Es sollte also nichts verderben. Ganz wichtig vielleicht für uns heute auch, wie gehen wir mit Nahrungsmitteln um? Wie gehen wir mit dem täglichen Brot, also mit dem richtigen Brot, was wir gerade gesehen haben, wie gehen wir damit um? Wie ist das so zurzeit? Er teilt aus, so viel sie wollen. Es gibt keine Rationierung. Und es bleibt etwas übrig. Und deshalb fand ich das so wichtig, hier anzufangen und zu sehen, Gott versorgt uns. So wie 1300 Jahre, circa 1300 Jahre vorher, wir haben es gerade gesehen, Gott, sein Volk, das er aus der Wüste geführt hat, sie murrten, sie hatten Hunger, wären wir noch eine Fleischtöpfe Ägyptens geblieben, haben sie gesagt. Das hätte Gott, hat Gott ein bisschen wütend gemacht, aber er hat gesagt, ich versorge euch. Ich gebe euch Manna, das fällt morgens vom Himmel, möchte ich mal sagen, und abends fallen Wachteln vom Himmel, dann habt ihr auch Fleisch. Aber nehmt nur so viel, dass ihr es an einem Tag aufessen könnt und bewahrt nichts auf. Und das hatte nichts damit zu tun, wir haben es gehört, es ist auch verdorben, ganz schnell. Aber es hat das damit zu tun, damit die Menschen Gott vertrauen. Sie haben ihr Vertrauen ja nicht gerade bewiesen, indem sie gemurrt haben. Und dann sagt Gott, schau mal, ob ihr mir vertraut. Und ich glaube, wir können es da gut hineinversetzen. Ich habe heute Abend was, da ist noch was, ich nehme da was für morgen mit, dann habe ich es wenigstens. Und das sollte nicht sein. Wir sollten zeigen, wir essen es heute Abend auf und vertrauen auf Gott, dass morgen, übermorgen, diese Woche und nächsten Monat, solange wir unterwegs sind, denn es war ja schließlich sehr lang, versorgt sind. Der Herr versorgt uns. Was ist denn da mit den Leuten dort? Sie sind satt, sie haben zu essen, sie sind versorgt. Die Leute reagieren entsprechend begeistert. Und ich glaube, das wäre uns auch so passiert. Ja, die Begeisterung schwappt sogar über, so sagt uns die Schrift in Johannes 14, dass sie sagen, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Auch Israel wartete auf den Erlöser, wartete auf den Messias, der in die Welt kommt und der sie errettet. Und von diesem Propheten hatten sie schon oft gehört in der Tora-Lesung und in der Synagoge. Aber nun ist es für sie nicht nur eine Predigt geworden, ein Predigtgedanke, sondern eine Wahrhaftigkeit. Ich bin davon überzeugt gewesen selber, jetzt wie ich jetzt auch, dass es ist. Aber sie schauten nicht auf eine geistige Erlösung oder auf ein geistiges Fortkommen, sondern sie dachten weltlich. Und deshalb sagten sie sofort, lasst ihn zu unserem König machen, lasst, dass er der König ist. Und dann wäre die Frage, ob der Kaiser in Rom, der mächtige Kaiser, mit diesen fürchterlichen Truppen noch zu fürchten wäre. Wäre das noch so? Lasst ihn uns zum König machen, dann ist ja alles gut versorgt, da werden wir erlöst von den Römern, dann wird alles gut werden hier. Kennen wir sicherlich auch gut, dass wir Ängste haben, vielleicht zur Zeit. Was macht uns Angst? Oder was würde uns die Existenz kosten? Sind wir von irgendwelchen Sachen betroffen, gerade in der Welt? Oder erfasst? Auf jeden Fall erfasst Jesus selbst die Situation genau und entzieht sich ihnen. Er will natürlich kein König werden. Vor allen Dingen schon lange nicht kein weltlicher König. Die Jünger verlassen auch den Ort mit dem Boot. Und sie fahren rüber nach Kapernaum, kommen in einen Sturm, ich möchte das abkürzen. Jesus ist dann bei ihnen, auch auf wundersame Art und Weise, plötzlich im Boot und kann sie trösten und kann sagen, jetzt kommt fahren wir zusammen an Land. Das haben die Leute natürlich mitgekriegt und denken, was ist denn da jetzt noch passiert? Wir wechseln nach Kapernaum. Das Brot vom Speisewunder hatte diese Menschen nicht wirklich satt gemacht. Und ich denke, die haben verspürt, da ist noch mehr, da müssen wir noch dranbleiben. Und sie reisen nach Kapernaum, teilweise mit dem Boot, so ist berichtet. Ich kann mir vorstellen, dass einige es auch versucht haben, ums Ufer zu kommen, zu Fuß, die kein Boot hatten. Hat Jesus das so kalkuliert, habe ich mich gefragt in der Vorbereitung? Das kann doch alles kein Zufall sein. Hat Jesus das so kalkuliert, dass er mit dem Speisewunder angefangen hat, also Gerstenbrote zum normalen, zum Sattwerden, und dass er dann da hinkommt nachher, wo wir ja hinwollen eigentlich, jetzt heute Morgen hier zusammen, in die geistige Versorgung, das geistige Brot, oder er selber das Brot ist, in diese Zielrichtung zu kommen. Hat er das so kalkuliert? Ist er so seelsorgerisch vorgegangen, so pädagogisch klug vorgegangen? Ich möchte sagen, ja. In Kapernaum angekommen, also alle Beteiligten, drücken sie ihre Verwunderung aus. Wie ist der denn jetzt dahin gekommen? Den haben wir nicht im Boot gesehen, wir haben den nicht laufen sehen. Wie kommt der Jesus dahin? Rabbi, wie bist du hier hingekommen? Haben sie ihn gefragt. Wie bist du hier hingekommen? Eine berechtigte Frage. Sie drücken so ihre Verwunderung aus. Rabbi, wie bist du hier hingekommen? Ja, so weit, so gut in der Geschichte. Unsere Menschen dort, mit denen wir, die wir jetzt betrachtet haben, sind in Kapernaum, in der Stadt. Und ich möchte gerne mit uns jetzt die Geschichte weitergehen, bis in drei Punkten zusammen weitergehen. Und es wäre schön, wenn wir das so, und das habe ich für mich auch so gemacht, in so meine Lebenssituation vielleicht so hineinprojizieren kann. Wenn ich denke, dass ich da hineinversetzen kann, dass ich vielleicht genauso denke oder dass ich genauso drinstecken könnte oder ich mich genauso in einer Situation befinde. Die drei Punkte habe ich genannt: Euphorie, Ernüchterung und dann Jesus. Euphorie. Die Volksmenge ist schlichtweg begeistert. Und sie ist begeistert, so weit begeistert von seinen Wundern, dass sie eben einfach nachfolgen. Sie nehmen nichts mit auf den Weg, kein Proviant, machen sich keine Sorgen. Und ich denke, so können wir es auch vorstellen, wenn wir von etwas begeistert sind, dann ist keine Mühe zu groß, das zu erreichen. Ob es jetzt vielleicht zum Beispiel ein Urlaubsziel ist, dann ist es nicht zu weit, dahin zu fahren. Oder was wir anschaffen wollen, dann ist es keine Mühe zu klein oder keine Mühe zu groß, dass ich es irgendwie bekomme. Oder. Also wenn wir begeistert sind, denke ich, das ist ein guter Motivationsmotor, viel dafür zu tun, sich nicht runtermachen zu lassen und da sich auf den Weg zu machen. Und das haben die Menschen gemacht. Die haben ihre Frauen mitgenommen, ihre Kinder, also ihre Familie mitgenommen zum Teil. Haben es vielleicht auch unterschätzt, dass sie vielleicht so lange unterwegs sind. Vielleicht haben sie das gar nicht so gedacht, aber sie waren unterwegs. Und fallen dann in diese Euphorie, möchte ich das mal nennen. Diesen Begriff habe ich gewählt und ich habe jetzt ins Wikipedia geschaut, das mache ich da mal ganz gerne, was denn Euphorie wirklich heißt. Ist denn der Begriff hier wirklich angebracht, ist dann die Frage. Man kann hier immer mal was sich aussuchen, was schön sich anhört. Und dort steht ganz in der Tat, Euphorie bezeichnet eine vorübergehende, subjektiv wahrgenommene, überschwängliche Gemütserfassung. Sie geht meist einher mit allgemeiner Hochstimmung, Hochgefühl, Lebensgefühl des Wohlbefindens, und gesteigerter Lebensfreude, sorgloser Zuversicht und mit Optimismus. Finden wir uns da auch wieder? Sind wir oft euphorisch oder sind wir oft nur der Bedenkenträger? Ich denke, unser Leben ist vielfältig, aber wir sind sicherlich oft in manchen Dingen auch euphorisch. In allgemeiner Hochstimmung, in einer guten Gemütserfassung, haben Lebensfreude und sind optimistisch. Und das waren diese Menschen zu der Zeit. Sie waren euphorisch. Sie folgen Jesus nach, weil sie ihn total toll finden, möchte ich mal sagen, weil sie das, was sie hören, sie anspricht und diese Wunder, dass das doch getan werden, diese Wunder, die dazu getan werden, setzen noch durch noch Sahnehäubchen oben drauf, möchte ich mal so sagen. Der nächste Szenenwechsel für uns in der Synagoge zu Kapernaum. Also, sie bleiben nicht im Ort stehen an irgendeinem Platz, sondern gehen dahin, was das Hauptgebäude in einem jeglichen Dorf damals darstellte. Und das durften wir damals auch feststellen. Wir haben uns nur eine Ruin angeguckt, eine berühmte Synagoge. Das war zwar natürlich ein Gotteshaus, wie wir das hier auch haben und kennen, aber es war gleichzeitig aber auch das Rathaus. Es war gleichzeitig aber auch das Gerichtssaal. Es war gleichzeitig die öffentliche Versammlungsstätte. Dort traf man sich, dort debattierte man. Es war also nicht nur ein Kirchengebäude, sondern auch ein soziales, ein öffentliches Gebäude, ein Gebäude für die Dorfgemeinschaft. Sozusagen der Mittelpunkt des Dorfes. Also nicht nur, wenn man sich das unter Synagoge vorstellen kann. Ein Universalgebäude sozusagen. Und so kommen unterschiedliche Gruppen dort zusammen, die euphorischen nachgefolgt natürlich. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, aber einige von denen kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben sich auch gar nicht mehr alle auf den Weg gemacht von den 5000. Kann man uns auch gut vorstellen. Jesu Nachfolger natürlich, seine Gefolgschaft, seine Jünger und so weiter. Und dann natürlich noch Gelehrte, die werden mit Sicherheit da gewesen sein, also kirchlich Gelehrte, und Bürger aus Kapernaum, die neugierig geworden sind. Und ich denke, wir können uns diese bunte Mischung mal gut vorstellen. Das ist eine sehr bunte Mischung. Und so wie eine Gemeinde, habe ich mir aufgeschrieben. So eine Gemeinde. Wir sind eine bunte Mischung von Menschen, die ganz, ganz verschieden geprägt sind, aus verschiedenen Familien kommen, aus verschiedenen Ortschaften vielleicht kommen, ganz anders aufgewachsen sind. Jeder kann so seine Geschichte erzählen und jeder ist, wie er ist. Und so war das da auch. Und dann können wir uns diese Runde vorstellen, die Talk im Turm oder so, weiß ich jetzt nicht, guckt sowas nicht so oft, aber dass da Leute sitzen und gespannt auf Jesus gucken, der Hauptakteur dort ist oder der Gast ist, der Hauptgast ist, der Gaststar, was der denn jetzt so sagt. Und er startet, das ist sehr verwunderlich, direkt mit einem Vorwurf. Er sagt, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt darin. Oder nicht, weil ihr das darin gesehen habt, was ich wirklich damit euch sagen wollte. Und ich denke mir schon, dass bei diesen Worten so eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist bei den Leuten. Die wollten von ihm was Großartiges jetzt hören und er macht ihnen einen Vorwurf. Ihr seid nicht da, weil ihr... Ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe, weil ihr Gerstenbrote gekriegt habt, aber nicht, weil ihr ein Wunder gesehen habt. Aber ihr seid nicht hier, um das zu sehen, was ihr wirklich sehen sollt. Und das sage ich euch jetzt, warum ihr wirklich hier seid. Jesus, du schaut die Menschen ganz genau nämlich und du schaut uns auch ganz genau, das wissen wir. Und so haben wir jetzt eine erste Phase vielleicht eingeläutet von einer Ernüchterung für die Menschen. Erst Euphorie und dann, wir kennen das auch, wenn man dann doch Bedenken gibt und man nochmal genau überlegt, ist es vielleicht doch so gut, dass ich so jetzt da hinterher bin? Sie suchen einen Messias, der ein mächtiger König ist. Vielleicht weltliche Probleme komplett lösen kann. Sorgt Versorgung da ist, Frieden und Erlösung von der drangsalierenden Macht der Römer. Das haben sie erwartet und das wusste Jesus. Ja, Lösung von Weltproblemen, Krieg, Klima, sonstige Katastrophen fänden wir ja auch gut. Ich denke, wir können uns da hineinsetzen. Das sind ja auch unsere Themen zu dieser Zeit. Mal regnet es zu viel, mal ist es zu warm, wir sind nicht zufrieden. Natürlich, jeder hat so seinen eigenen. Wenn wir im Urlaub sind, möchten wir Sonne haben. Wenn wir zu Hause sind, ist gut, wenn regnet, braucht man nicht so viel zu gießen. Das sind so die kleinen Probleme. Und dann werden es zu großen Problemen. Und wer hätte nicht gerne, wenn jemand das für uns lösen könnte. So wie wir das wollen, so wie wir das gerne hätten. Regen, wenn Sonne, so wie es uns passt. Und dann schleicht sich so ein Gedanke ein, wenn man das überlegt und guckt sich die Menschen an, wie ist es eigentlich mit mir? Bin ich denn auf dem richtigen Lebenspfad oder bin ich genauso wie die Menschen dort? Mir geht es jeden Tag gut und ich bin oft so. Vor allem im Sommer, wenn draußen schön ist, dann ist man viel unterwegs, da fährt man Fahrrad, dann macht man Sachen im Garten und so weiter und verliert so vielleicht die Basics aus dem Sicht. Was sind die Basics? Was ist wirklich wichtig? Das ist schön, dass wir das machen können, aber ist das alles? Jesus fordert auch. Und er fordert hier die Menschen auf, wenn wir weiter in dieser Geschichte weitergehen zusammen, fordert die Menschen auf, eine Speise zu sich zu nehmen, die nicht vergänglich ist. Eine Speise zu nehmen, die nicht vergänglich ist. Das zu suchen, was ins ewige Leben führt, das ist ihm wichtig. Und das kann nur Jesus uns schenken. Jesus hat den Tod bezwungen, Jesus kann uns ewiges Leben schenken. Deshalb hat der Vater ihn in diese Welt gesandt. Das ist Jesus wichtig. Und so nehmen uns die Menschen in der Synagoge eine Frage direkt aus dem Mund. Da haben wir sie aus dem Mund genommen. Ich hätte auch gefragt, was sollen wir denn dann tun? Was sollen wir nach dem Willen Gottes tun? Was denn jetzt? Wo soll ich denn hin? Aus damaliger Sicht eine zutiefst ernst gemeinte Frage. Also eine ziemlich jüdische Frage. Aber was haben sie im Blick? Jesus sagt ihnen, dies ist der Wille Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Aber die Menschen haben ja was anderes gelernt. In den Synagogen wurde gelernt, wirke Werke. Mache so viel Werke, wie du kannst, dann hast du vielleicht eine Chance, gerettet zu werden. Mache Werke. Oder sie sind sich bewusst gewesen, dass Gott sie auch darin anleiten kann, Gott selbst gute Werke zu tun. Also dass Gott das von oben auch schenkt. Das sicherlich. Aber es hängt immer an Werken. Es hängt an Werken und natürlich, wir wissen es auch, das Gesetz zu erfüllen. Das war so ein bisschen in dieser Denkfalle, in der sie gerade steckten. Da versucht Jesus hier rauszuholen. Ihr denkt immer noch gleich, sagt er. Ihr seid in eurem Denken so eingeschränkt. Ihr habt die Scheuklappen auf. Und da möchte ich euch herausholen. Denn Werke können das gar nichts vollbringen. Und Apostel Paulus kann uns das auch bezeugen. dieser Gedanke mit den Werken, ich denke, das ist auch nicht immer fremd, mir ist es auch nicht immer fremd, dass man denkt, man muss viel tun und es muss ja getan werden und dann denkt man doch, ja, das habe ich jetzt toll gemacht, war doch vielleicht ganz schön vor Gott. Aber dieser Gedanke sollte uns fremd sein. Von der Apostel Paulus sagte, er hatte ja die Begegnung mit Jesus zu seiner Bekehrung und Jesus sagte zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade, Apostel Paulus, ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Wenn es das jemand sagen würde und Gott uns das sagen würde, meine Gnade ist alles, was du brauchst und meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und da denke ich mir, meine Schwäche ist so groß, da gibt es viel zu zeigen, da gibt es viel zu tun für Gott. Aber so ist er. Gnade allein reicht aus. Es muss nicht durch Werke ergänzt werden. Kann natürlich, dass man, wenn man tätig ist in der Gemeinde zum Beispiel, dass man was tut. Aber das kommt ja danach. Das ist die Frage, was ist die Motivation? Aber Werke können uns nicht erretten. Das ist klar. Ja, und jetzt? Und dann kommt Jesus. Die Menschen geben ihren Standpunkt nicht auf und bohren immer weiter und suchen nach Antworten. Vor allen Dingen suchen sie nach Antworten, die ihnen gefallen. Und dann sind sie ja noch ganz perfide, sie lenken von sich selber ab. Sie erkennen, dass sie da jetzt nicht mit klarkommen, dass sie da einen Mangel haben, ein Defizit haben selber. Aber was tun? Und sie stellen die Frage, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Und sagen dann, und sind wir gerade bei der schönen Geschichte, die ganz toll illustriert war, immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Ja, der Gedanke dahinter steht, ist ganz klar. Das war Manna vom Himmel und das waren gerade Gerstenbrote. Jesus, zeig uns das. Und dann sagt Jesus was, auch wieder was Unerwartetes. Ich versichere euch, also das ist eine Versicherung von Jesus, also nicht Mose hat euch das Brot gegeben, vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Na, das ist dieser Satz. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, ganz klar. Jesus verweist auch immer auf den Vater, das kommt durch den Vater. Und Mose war ja auch nur Werkzeug, so wie wir auch Werkzeuge sind. Aber dann sagt er weiterhin, Mose gab ihm, ich versichere euch, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Also das ist ja eine ganz andere Dimension jetzt. Die Menschen denken an Brot vom Himmel zum Essen, ganz normales Brot. Und Jesus denkt weiter und sagt, ich gebe das wahre Brot. Der Vater gibt das wahre Brot vom Himmel, das der Welt Leben gibt. Jesus Christus, das ist das wahre Brot. Jesus Christus, der gibt uns das Leben. Und nun ergreifen sie endlich den Strohhalm oder zu diesem Zeitpunkt. Und wir können gerne mitzugreifen, so sie sagen, gib uns dieses Brot an jeden Tag unseres Lebens. Wow, das ist doch mal ein Satz. Gib uns dieses Brot an jeden Tag unseres Lebens. Ich denke, das haben sie in diesem Augenblick ehrlich gemeint. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen nachher, wir können es gerne zu Hause noch nachlesen, sind sie leider nicht ganz so überzeugt gewesen, sind wieder ein bisschen davon abgekommen. Sie haben es nicht ergreifen können. Aber ist das auch unsere Sehnsucht, sage ich auch, unsere Euphorie, dass wir sagen, gib uns dieses Brot, dein Wort, gib uns dich selber, deine Segnungen, gib uns das in jedem Tag unseres Lebens hier. Und dann konnte Jesus die Zusage ihm geben, das erste der Ich-Bin-Worte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus ist das Brot des Lebens. Was bleibt da für uns heute? Wenn wir uns jetzt mal von der Situation trennen, vor über 2000 Jahren, heute 2025 hier, wir wissen, was mit uns los ist, wir wissen, was vielleicht mit unserer Familie los ist, was auf Arbeit los ist, vielleicht wissen wir, was in der Welt los ist. Ich bin da ganz mal skeptisch mit diesen ganzen Nachrichten, aber ist ein anderes Thema. Wo stehe ich da jetzt? Ich habe mir gesagt, wichtig ist natürlich, dass ich versorgt bin, dass wir Frieden haben, dass es mit der Arbeit klappt. Aber wichtig ist ja, dass wir ins ewige Leben kommen. Dass dieses Leben, was wir hier führen, dahin führt, dass wir bei Jesus für ewig sein dürfen, bei Gott für immer sein dürfen. Da geht es doch hin. Und das ist es doch. Wer zu Jesus kommt, wird nie wieder hungern, wird nie wieder geistig hungern. Ich möchte es mal so ergänzen. Da geht es jetzt nicht mehr um das schöne Brot auf dem Tisch. Wird nie wieder geistig hungern. Und er wird nie wieder geistigen Durst verspüren. Und ich denke, das kennen wir alle, dass wir schon mal geistigen Durst verspürt haben. Dass wir schon mal gesagt haben, jetzt brauche ich ein besonderes Wort, jetzt brauche ich meine Zuwendung. Jetzt bin ich gerade völlig ausgedörrt, weil ich so viel getan habe und jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause. Jetzt brauche ich mal einen guten Zuspruch, jetzt brauche ich mal ein bisschen Himmelsdoping, möchte ich mal sagen. Das brauchen wir jetzt mal, auch wenn es negativ besetzt ist natürlich, Doping. Jesus ganz aufnehmen ins Leben, jeden Tag. So wie wir jeden Tag was essen müssen, zum Beispiel Brot. Und wer dieses Brot isst, sagt Jesus uns selbst, sodass die Leute nachher sogar empört waren und sich darüber aufgeregt haben und sagten, wie sollen wir jetzt Jesus essen? Das kennen wir auch aus anderen Stellen. Wie soll das gehen? Sind wir jetzt Kannibalen? Was ist? Und der kommt vom Himmel? Die Geschichte nahm gerade danach eine blöde Wendung. Das soll jetzt aber kein Thema sein. Aber für uns soll es eine gute Wendung haben. Wer dieses Brot isst, wird ewiges Leben haben. Das ist Fakt. So sagt es uns Jesus. Und das ist wichtig, dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm bleiben, dass wir an ihn glauben. Und dann kommt jetzt diese Vertrauensfrage, die schon Gott diese Hausaufgabe, sein Volk gegeben hat. Vertraust du mir? Glaubst du, dass du morgen auch Manna hast? Glaubst du, dass morgen auch Wachteln vom Himmel fallen, auch wenn schlechtes Wetter ist? Und wenn uns das gelingen kann, wenn mir das gelingen kann, und da bin ich, das ist ein hartes Stück Brot, kann man wirklich sagen, das weiß ich, dann werden Seele und Geist immer satt sein. Das wäre der Idealzustand. Das ist ja zusammengefasst, Wasser und Brot sind lebensnotwendig, nicht nur natürlich sowie geistig, ganz klar. Und dass wir Jesus aufnehmen wie das tägliche Brot, hatten wir jetzt so verinnerlicht. Aber es gibt auch ein anderes Brot, das ist das Wort Gottes. Das möchte ich auch noch mal kurz betrachten. Das Wort Gottes ist auch das tägliche Brot. Die Bibel, die wir aufschlagen, das gute Wort, das wir hören, der Kalender mit dem guten Bibelspruch und so weiter und so weiter. Die Predigt vielleicht, das gute Lied, ein gutes Lied, das mich gerade besonders anspricht, die Liedstrophe und Wort Gottes. Und wir wissen, dass das Wort Gottes genau wie das richtige Brot im Leben hart oder weich sein kann. Es können Stuten sein, es kann aber auch ein kerniges Mischbrot sein. Und beides brauchen wir zu verschiedenen Zeiten. Und auch das schenkt uns Gott immer wieder. Ja, und dann das natürliche Brot. Wir feiern gleich Abendmahl, uns ganz auch natürlich bekannt. Das Gedächtnismahl mit Brot und Wein. Jesus Christus, kurz vor seinem Tod, seiner Auferstehung, der wichtigere Teil. Sein Leib gebrochen am Kreuz, auferstanden in Herrlichkeit. Toll. Daran dürfen wir denken. Und im Gedächtnis mal halt eben an die Situation damals denken, Brot und Wein für Leib und für Blut, für das Beisammensein damals mit seinen Jüngern, die Traurigkeit vielleicht, das Ungewisse, die Angst. Und Jesus ist bei uns hier, in aller, so wie wir hier angekommen sind, auch im Abendmahl. Das finde ich toll. Ja, ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, guter Gott, du siehst uns, wie wir sind, du weißt, in welcher Situation wir drinstecken, du weißt, welches Brot wir gerade brauchen. Ist es ein kerniges Brot und können wir das vertragen, das uns da vorne bringt? Oder muss es mal ein bisschen weniger sein und was anderes sein? Aber wir bitten dich ganz besonders, gib uns immer wieder dieses Brot, dieses geistige Brot, was wir täglich brauchen, dass wir ja mal das ewige Leben schmecken dürfen, wie man so sagt. Lass uns dranbleiben einfach. Gib uns den Mut und gib uns die Kraft. Amen.